Es gibt ja so Erzählungen von Hadamaran aus dieser Zeit, so das Sprichwort, oh, pass auf, da kommen wieder die Mordkisten. Oder so Sprüche, wenn hier das Krematorium in Betrieb war, oh, schwätzt du nicht zu so dumm daher, sonst kommst du da oben auch in den Backofen.
Die ehemalige Landesheil- und Pflegeanstalt Hadamar steht für die Euthanasieverbrechen im Dritten Reich wie Auschwitz für den Holocaust. Zwischen Januar und August 1941 wurden hier mehr als 10.000 Menschen systematisch ermordet. Menschen, die in der Psychiatrie waren, etwa wegen Depressionen, epileptische Anfälle, Schizophrenie oder Kriegstraumata. Und auch Menschen mit geistiger Behinderung. Ihr Leben galt nach dem Verständnis der damaligen Gesellschaft als minderwertig, lebensunwert und als eine Last, derer man sich am besten entledigt. Dr. Georg Lilienthal, Leiter der Gedenkstätte Hadamar, erklärt.
Die Nazis haben das nicht alles neu erfunden, sondern das gab es alles als Gedanken, als Ideologie, als Forderung in der Gesellschaft. Nicht nur ein kleiner Club, sondern das war schon breit angelegt, dieser eugenische Gedanke, dieser rassenhygienische Gedanke, gerade bei Naturwissenschaftlern, Biologen, Medizinern, die haben das alle vehement gefordert, auch bei den Soziologen. Und die Nazis, die setzen das dann um. Was angedacht war, die radikalisieren das und sie setzen es letzten Endes um.
Bereits am 1. Januar 1934, Hitler war gerade 11 Monate an der Macht, trat ein Gesetz zur Zwangssterilisation in Kraft. 5,5 Jahre später, kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, ging ein Geheimerlass zur Kindereuthanasie an Kliniken und Hebammen. Schlüsselbegriffe wie »nicht mehr entwicklungs- und bildungsfähig« ebneten den Weg zum angeblichen Gnadentod für schwerstbehinderte Kinder. Parallel dazu wurde eine groß angelegte Euthanasie-Mordaktion an Psychiatriepatienten geplant, die T4-Aktion, benannt nach dem Sitz der Zentrale in Berlin, Tiergartenstraße 4.
Das war also ein richtiges großes Büro mit festangestellten Leuten, die eben nichts anderes machten, als diese Morde zu organisieren.
Im Rahmen der T4-Aktion wurden übers Deutsche Reich verteilt insgesamt 6 Euthanasie-Gasmordanstalten eingerichtet. Alle, bis auf eine, waren zuvor Einrichtungen zur Pflege und Betreuung behinderter und psychisch kranker Menschen gewesen. Darunter auch die Landesheilanstalt Hadamar. Nun dienten sie ausschließlich der Ermordung.
Diese Tötungsanstalten, sie sind eben umgebaut worden zu Tötungsanstalten. Das heißt, es wurde Gaskammer eingebaut. Das heißt, diese Anstalten waren nicht mehr geeignet für die Aufnahme, das heißt Übernachtung, Verpflegung von Patienten. Deshalb auch starben die Patienten am Tag ihrer Ankunft. Nach ein paar Stunden waren sie tot.
Nur mit einem Fragebogen wurde ermittelt. 5 Jahre und länger in einer Anstalt, arbeitsunfähig, kaum oder keine Kontakte zur Familie.
Es gab unten links ein schwarz umrandetes Kästchen. Dort hatte der Gutachter entweder ein rotes Kreuz für tot oder einen blauen waagerechten Strich für darf weiterleben einzutragen. Und die haben nur anhand dieses DIN A4-Fragebogens entschieden, ob dieser Patient ermordet werden soll oder nicht.
6. März, 76 Patienten Wallmünster. 7. März, 75 Patienten Herborn. 10. März, 81 Patienten Weinsberg.
Beinahe täglich fuhren die grauen Busse der T4-Organisation in Hadamar hoch auf den Mönchberg. In einer schummrigen Busgarage auf dem Gelände der Landesheilanstalt Hadamar stiegen die Patienten aus und wurden durch einen unterirdischen, uneinsehbaren Schleusengang in das angrenzende Gebäude geführt. Hier mussten sie sich auskleiden und wurden dem Arzt vorgestellt. In einer fingierten ärztlichen Untersuchung entschied dieser, bei welchen Patienten später die Gehirne zu Forschungszwecken entnommen und an die Unikliniken in Frankfurt, Heidelberg und Würzburg geschickt werden sollten. Diese Patienten wurden gekennzeichnet. Er legte außerdem fest, an welcher natürlichen Ursache der jeweilige Patient offiziell sterben würde. Anschließend wurden die Patienten in den Keller gebracht, angeblich zum Duschen.
Und dort haben dann die männlichen Pflegekräfte die Patienten in die Gaskammer geführt. Und dann ist der Arzt runtergegangen und hat von dem anderen Vorraum eben den Gashahn betätigt. Und hat dann auch durch das Fenster geguckt, wann er den Gashahn wieder zudreht. Und dann eben auch gesagt, wann das Gas wieder abgesaugt werden kann und dann die Türen geöffnet werden.
9. Mai 90 Patienten Eichberg, 12. Mai 88 Patienten Herborn, 13. Mai 91 Patienten Scheuern.
Zu den Opfern in Hadamar gehörte auch Paula B. Die 49-Jährige litt an epileptischen Anfällen infolge eines Nervenzusammenbruchs, den sie bei einem Fliegerangriff im Ersten Weltkrieg erlitten hatte. Sie galt als kriegsgeschädigt und kam in den 30er Jahren in psychiatrische Behandlung. 1938 in die Landesheil- und Pflegeanstalt Hildesheim. Weil sich ihr Zustand nicht zu bessern schien, ließ sich ihr Mann von ihr scheiden, eine damals gängige Praxis. Zu ihrer Tochter hielt die Mutter Kontakt. Regine Gabriel, pädagogische Mitarbeiterin der Gedenkstätte Hadamar, berichtet von der überlieferten letzten Begegnung zwischen Paula B. und ihrer damals 15-jährigen Tochter.
Ostern 1941 trifft Paula B. ihre Tochter Margot noch einmal und sagt zu ihr: Margot, hier gehen Dinge vor, ich kann es dir nicht sagen, du bist noch zu jung. Aber sag deinem Vater, er soll mich hier sofort rausholen. Ich will arbeiten und wenn mir das Blut aus den Fingernägeln kommt, aber raus. Beim Abschied sagte die Mutter dann, ob ich dich noch einmal wiedersehe.
Das war am 13. April. Ende Mai kam die Todesnachricht mit Sterbeurkunde aus Hadamar. Paula B. sei, so hieß es dort, am 20. Mai 1941 an Bauchfellentzündung und Gallenblasenempyem gestorben. In der Gaskammer ermordet wurde sie mit Sicherheit einige Wochen früher. Denn das anstaltseigene Standesamt verschob das offizielle Sterbedatum ganz gezielt auf einen späteren Zeitpunkt. Zum einen wollte man die Morde damit verschleiern. 80 Tote an einem Tag in der Landesheilanstalt, das wäre aufgefallen.
Das hat aber den gewollten Nebeneffekt gehabt. Die Psychiatriepatienten waren zum großen Teil, man würde sagen, Sozialhilfeempfänger. Das ist heute kaum anders. Das heißt, der jahrelange Aufenthalt in einer Heil- und Pflegeanstalt wurde von der öffentlichen Hand bezahlt. Damals waren das die Fürsorgeverbände. Dass man natürlich den Fürsorgeverbänden diesen offiziellen Sterbezeitpunkt natürlich auch mitteilen musste und hat über die Sterbeurkunden. Und natürlich musste man dann bis zu diesem offiziellen Sterbezeitpunkt auch die Verpflegungsgelder kassieren von den Fürsorgeverbänden. Das ist der zweite Grund, weshalb man einen späteren Zeitpunkt genommen hat. Und auf die Art und Weise hat die T4-Zentrale Millionen an Reichsmark eingenommen, mit denen sie diese Aktion auch finanziert hat. Diese 6 Tötungsanstalten war ja Personal beschäftigt, also hier in Hadamar rund 100 Personen. Die Tötungsanstalten hatten Busse, die mussten gewartet und unterhalten werden und so weiter. Das kostete ja alles Geld.
Die Opfer finanzieren ihre eigene Ermordung. Ein perfides, grausames System. In Hadamar feierte man die 10.000. Leiche mit Freibier.
Es wird erzählt, dass bei der 10.000. Leiche, bevor man sie verbrannt hat und auf diese Bahre gelegt hat, um sie dann in den Ofen zu schieben, dass man den irgendwie so ein bisschen dekoriert hat und dass sich von den Brennern einer so als Pastor hingestellt hat und eine Leichenrede geredet hat. Und dann hat man diese Leiche unter Jubel verbrannt und es gab ein Freibier für alle.
Über 10.000 Tote in 7 Monaten, allein in Hadamar. Hat das wirklich niemand mitbekommen? Keiner gewusst? Regine Gabriel.
Nachdem der Schornstein, sprich die Krematorien in Betrieb waren, konnten das eigentlich alle mitkriegen. Also ich kann mich an eine Besucherin erinnern, die vor Jahren schon erzählt hat, in den Sommermonaten, wo dann so ja die Leute gerne ihre Wäsche draußen trocknen, hat das keiner gemacht, weil nämlich eine dicke schwarze Rußschicht auf der Wäsche landete. Man hat's gerochen. Man hat's gesehen. Also es gab ganz viele Merkmale, die darauf schließen ließen, da passieren Ungeheuerlichkeiten. Und in den Familien wurde darüber geredet. Insofern, ja, man wusste.
6. Juni, 106 Patienten Wallmünster. 7. Juni, 51 Patienten Andernach. 9. Juni, 145 Patienten Eichberg.
Schon bevor die Landesheilanstalt Hadamar zur Gasmordanstalt wurde, gab es Protest hinter vorgehaltener Hand. Von Seiten der Kirche, von Seiten der Bevölkerung bis in die Partei hinein. Das führte zur Schließung der ersten Tötungsanstalt Grafeneck im Dezember 1940. Doch nicht zum Ende der T4-Aktion. Einen Monat später nahm als sechste Anstalt Hadamar den Betrieb auf, zu einem großen Teil mit dem Personal aus Grafeneck. Erst Clemens August Graf von Galen, Bischof von Münster, versuchte mit den Mitteln der Kirche eine breitere Öffentlichkeit herzustellen. In seiner Predigt vom 3. August 1941, die er auch vervielfältigte und verschickte, machte er die Euthanasiemorde zum Thema und stellte außerdem Strafanzeige wegen Mordes.
Man kann sich vorstellen, dass man in Berlin, angefangen bei Hitler, getobt hat. Man wollte ihn am liebsten ins KZ werfen und hinrichten. Das hat man dann aber unterlassen.
Denn der Zweite Weltkrieg war ins Stocken geraten. Der Rückhalt aus der Bevölkerung nicht mehr so ungebrochen wie zuvor. Von der russischen Front blieben die Siegesmeldungen aus.
Wenn da jetzt in diese Situation hinein jetzt noch Graf Galen verhaftet wird und dadurch zum Märtyrer wird, da hatte man dann Angst, dass das die Moral, speziell natürlich der Soldaten, sehr ankratzen würde. Genauso auch, wenn man die T4-Aktion, die Gasmordaktion, einfach weiterlaufen lassen würde, nachdem es zumindest in Teilbereichen bekannt war. Und da hielt es Hitler ganz offensichtlich für klüger, die Gasmordaktion jetzt einzustellen, was er mit seiner Anordnung vom 24. August 1941 getan hat.
Während das Programm zur Kindereuthanasie in den sogenannten Kinderfachabteilungen der psychiatrischen Kliniken weiterlief, hörte das Morden der T4-Aktion vorerst auf. Schließlich war das Planziel längst erreicht. Zwischen Januar 1940 und August 1941 waren in allen sechs T4-Gasmordanstalten über 70.000 Patienten ermordet worden. Personal der T4-Organisation wurde nun abgeordnet in Vernichtungslager nach Polen, Treblinka, Sobibor und Bejuszec.
Sie hatten ja jetzt Erfahrung gesammelt in den sechs Tötungsanstalten. Die waren jetzt inzwischen Spezialisten des Mordes, des Massenmordes, das muss man immer dabei sehen. Massenmord muss organisiert werden und da waren die inzwischen Spezialisten und haben eben diese Vernichtungslager in Polen dann aufgebaut.
Ein Jahr später, ab August 1942, wurden die Euthanasiemorde an Psychiatriepatienten fortgesetzt, nun nicht mehr zentral organisiert, sondern dezentral und damit in mehr Anstalten als zuvor. Nicht in der Gaskammer wurde jetzt gemordet, sondern durch überdosierte Medikamente und gezieltes Verhungern lassen.
Wer arbeitsfähig war, bekam etwas mehr zu essen. Wer nicht arbeitsfähig war, der bekam weniger zu essen und schlechter zu essen. Wer aufmüpfig war oder wer einen großen Pflegeaufwand erforderte, der wurde ziemlich schnell ermordet mit den überdosierten Medikamenten in Tablettenform oder in Form von Spritzen.
Auf diese Weise wurden bis Kriegsende allein auf dem Mönchberg in Hadamar noch einmal etwa 4.500 Menschen ermordet. Neben psychisch Kranken und geistig Behinderten nun auch Altersheiminsassen, tuberkulosekranke Zwangsarbeiter und Arbeiterinnen und Kinder mit einem jüdischen Elternteil, die sich in Fürsorgeerziehung befanden. Und die Täter? Die ersten Tötungsärzte von Hadamar sind im Krieg gefallen. Der Verwaltungsleiter der zweiten Mordphase sowie der Oberpfleger und sein Stellvertreter wurden durch die Alliierten zum Tode verurteilt und 1946 hingerichtet. Adolf Wahlmann, Chefarzt der zweiten Mordphase, sowie Bodo Gorgas, stellvertretender Chefarzt in der ersten Mordphase, wurden 1947 vom Frankfurter Landgericht zum Tode verurteilt. Georg Lilienthal, Leiter der Gedenkstätte Hadamar.
Diese Todesurteile wurden dann aber nicht vollstreckt, weil dann die Gründung der Bundesrepublik war, mit Einführung des Grundgesetzes, das ja keine Todesstrafe kennt. Und dann hat man die Todesstrafen in lebenslänglich Zuchthaus umgewandelt und nach ein paar Jahren ermäßigt auf 10, 15 Jahre. Und schließlich hat man sie dann 52 und 58 begnadigt und sie kamen wieder frei. Sie haben nicht als Ärzte praktiziert, weil man war schon zu alt. Gorgas hat dann, wie das in solchen Fällen sehr häufig vorkam, in der Pharmaindustrie dann sein Auskommen gefunden.